Wir haben Gelegenheit, uns wieder zu sehen und die Frage zu beantworten, was tun wir ja eigentlich? Wir beschäftigen uns mit Simmel. Simmel ist ein Theoretiker der Soziologie, der uns beschäftigt, weil er wie kaum jemand anders in der Disziplin Soziologie sich beschäftigt hat mit den Formen der Kommunikation. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, wieder zurückzukommen in das, was wir gemacht haben. Und ich hatte Ihnen unter anderem, nur an dieser Stelle möchte ich so anschließen, ich hatte Ihnen gesagt, Simmel ist in vielerlei Hinsicht ja interessant, aber er ist vor allen Dingen interessant, weil er in der Gründungsphase der Soziologie schreibt. Und Gründungsphase der Soziologie bedeutet immer, er verfügt nicht über eine theoretische Begrifflichkeit, mit der die moderne Soziologie Phänomene aus dem zwischenmenschlichen Bereich jetzt konzeptuell zu erfassen in der Lage ist. Simmel ist also als ein sogenannter Gründungsvater der Disziplin immer noch auf der Suche nach einer Begrifflichkeit, mit der man die diversen Phänomene des sozialen Lebens versuchen kann zu erfassen. Und wir hatten gesagt, ich habe es gesehen, wir hatten gesagt, einer der Zentralbegriffe der simmelschen Soziologie ist die Wechselwirkung. Das heißt, die Vorstellung, dass die menschlichen Beziehungen von vornherein im Hinblick auf die Qualität der Wechselwirkung, die Akteure eingehen, rekonstruiert werden sollten. Der Wechselwirkungsbegriff ist der Zentralbegriff der Soziologie. Wir hatten auch gesagt, das ist eigentlich eine ganz moderne Form des soziologischen Denkens. Modern deswegen, weil Simmel schon um die Zeit, in der er schreibt, sich von einer Aktorzentrierung der Perspektive entfernt. Die Aktorzentrierung, also die Zentrierung auf einzelnen Akteure, ist eine Perspektive, in der viele soziologische Theorien bis auf den heutigen Tag arbeiten und in der wir als Alltagsmenschen unsere eigenen Erfahrungen in menschlicher Kommunikation nach wie vor und ohne Probleme zu interpretieren in der Lage sind. Wir sagen, der war's oder die war's. Wir sind auf der Suche nach Zuschreibungen auf einzelne Aktordispositionen. Sogar das Strafrecht als die Rechtsform, über die über den Grad von Konformität und Nonkonformität von Mitgliedern einer Gesellschaft entschieden wird, sogar das Strafrecht sieht vor, die Zuschreibung von Wechselwirkungsprozessen auf einzelne Akteure. Also so weit ist unsere Gesellschaft, wir alle, aber eben auch die institutionellen Ausprägungen unserer Gesellschaft, fixiert auf eine aktorspezifische Zurechnung bis hin zur Identifikation von Schuld, Zuschreibung von Schuld. Daran sehen wir, dass wir eigentlich alle außersoziologisch Phänomene des menschlichen Zusammenlebens zurechnen. Jetzt kommt der Simmel, oder sagen wir, jetzt kommt die Soziologie und kompliziert die Perspektive. Insofern, als sie entwirft die Idee einer interaktiven oder eben Simmelsch wechselwirkungsbestimmten Entstehungsgeschichte von sozialen Phänomenen. Nehmen wir den Inzest als ein Beispiel. Der wird verfolgt, strafrechtlich verfolgt, und es wird sozusagen eine eindeutige Zurechnung auf den inzestuösen Täter, denjenigen, dem die Übergriffigkeit zugerechnet werden kann, strafrechtlich verfolgt. Und die Täterschaft wird entsprechend scharf sanktioniert. Ohne in die Schuldzurechnungsfrage einzusteigen, arbeitet die Soziologie heraus die Wechselwirkung zwischen Opfer und Täter. Ohne etwa, wie da so manche dann falsch schlussfolgern, ohne etwa zu behaupten, na ja, das Opfer hat sich ja angeboten. Also ohne einen moralischen Schluss daran zu knüpfen, arbeitet die Soziologie, Stichwort Wechselwirkung, die kommunikative Beziehung zwischen Täter und Opfer heraus. Und macht die Lektüre des Phänomens, in diesem Fall inzestuöse Täterschaft, macht die Lektüre des nämlichen Phänomens komplexer. Wir haben eine Schulklassenkommunikation, über die wir ja schon öfters gesprochen haben. Und wir finden, dass die Akteure, die an dieser Schulklassenkommunikation beteiligt sind, die Neigung haben, es entweder den Schülern, also entweder der einen Akteurseite oder der anderen Akteurseite zuzurechnen. Diese Lehrer, unmöglich, wie sind die ausgebildet, ganz schrecklich, kann man ja nichts erwarten. Oder diese Schüler, was haben die denn für Elternhäuser, da ist doch überhaupt nichts mehr zu erwarten. Wenn die Soziologie in die Schule geht und die Kommunikation in der Schule beobachtet, dann arbeitet sie mit dem Begriff der Wechselwirkung, der kommunikativen Entstehung von sozialen Phänomenen. So also haben wir den Simmel kennengelernt als einen außerordentlich modernen Autor. Und nun, wir hatten ja über die Geselligkeit gesprochen. Warum wird die Geselligkeit für einen Autor wie Simmel so bedeutsam? Nun, die Antwort: Er sucht nach einer Plausibilisierung seiner theoretischen Konzeption. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Soziologie in einem Kontext entsteht, in der es schon Disziplinen immer gegeben hat, die sich mit der Explikation von menschlichen Verhaltensweisen beschäftigt haben. Es gab, wie wir gesagt haben, immer schon die Geschichtswissenschaft, es gab zu seiner Zeit die Psychologie, es gab zu seiner Zeit die Ökonomie. Also wenn jetzt da jemand auftritt mit einem entsprechenden Explikationsanspruch plus entsprechender Institutionalisierung der Disziplin an Universitäten, wir wollen Geld für Lehrstühle, dann ist natürlich so ein Explikationsanspruch begründungsbedürftig. Da muss ich zeigen, was ich an Konzepten anzubieten habe, über die ich dasselbe Phänomen, über das andere Disziplinen schon lange forschen und Ergebnisse erzeugen, dasselbe Phänomen anders, komplexer explizieren kann. Also arbeitet er nicht nur diesen Begriff Wechselwirkung raus, sondern, jetzt kommen wir auf die Geselligkeit, er sucht nach einer Plausibilität. Und was ist seine Antwort? Das, was konstitutiv ist für Gesellschaft, das, was für eine Sozialität eigentlich charakteristisch ist, das finden wir in einer Spielform des menschlichen Zusammenlebens, der Geselligkeit. So nimmt er die Geselligkeit, die ihm begegnet in einer historisch-spezifischen Gestalt, nämlich der großstädtischen Geselligkeit des Berliner Salons, nimmt er, um an diesem empirischen Beispiel Strukturmerkmale des für Gesellschaft schlechthin charakteristischen Austausch herauszuarbeiten. Also, er nimmt ein historisches Phänomen, extrahiert aus diesem historischen Phänomen namens, in diesem Fall, Geselligkeit, extrahiert allgemeine Merkmale und begründet über diese allgemeinen Merkmale Prozesse, die in allen menschlichen Kommunikationen zu identifizieren sind. Zum Beispiel ist in der Geselligkeit, wie wir gehört haben, identifizierbar eine Tendenz, den anderen zu übervorteilen. Eine Tendenz, sich gegenüber dem anderen klein zu machen. Eine Tendenz, gegenüber dem anderen mit einer besonderen Einstellung der Statusdemonstration sich zu inszenieren. Zum Beispiel, hat er gesagt, beobachten wir in der Geselligkeit eine besondere Form des Umgangs mit der eigenen Empfindung. Und dieser Umgang mit der eigenen Empfindung, so typisch für die Geselligkeit, sieht so aus, dass sie nie offengelegt wird, sondern dass die persönlichen Empfindungen oder wie er an einer Stelle auch sagt, die Triebe, die Dispositionen, die Motive, sich in der Kommunikationsform Geselligkeit immer mit einer Schonung versehen, mit einem Mantel der Diskretion versehen. Geselligkeit, so sein Argument, ist eine diskretionsverpflichtete Form des Austauschs. Jetzt ist das nicht jemand, der historisch sich für Salons interessiert, sondern wir hatten gesagt, Simmel interessiert, was ist allgemein für Gesellschaften eigentlich, für unseren Umgang miteinander, vollkommen unabhängig von den Zeitläufen, was ist allgemein charakteristisch? Und wir hatten gesagt, das haben wir ja schon mal gehört, konstitutiv für jede Kommunikation, also für jede Form der Gesellschaft, ist ein Verhältnis der Diskretion zur eigenen Personalität, zum eigenen Empfindungsreichtum. Und zu dieser Diskretion gehört Wechselwirkung, als Stichwort, gehört die Rücksicht auf die Empfindung und kontrollierte Empfindungsdarstellung des Gegenübers. So konstruiert er am historischen Fall Geselligkeit etwas, was konstitutiv ist für Kommunikation. Dieser Prozess, ich zitiere nochmal irgendwie sowas aus der Geselligkeit, vollzieht sich nun in der Trennung dessen, was ich an gesellschaftlicher Existenz, Inhalt und Form nannte. Die eigentliche Gesellschaft an ihr ist jenes Miteinander, Füreinander, Gegeneinander, womit materielle oder individuelle Inhalte und Interessen durch Trieb und Zweck eine Formung oder Förderung erfahren. Und nun kommt das eigentlich soziologische Gehaltvolle. Und diese Formen nun, schreibt er weiter, gewinnen ein Eigenleben, eine von allen Wurzeln an Inhalten befreite Ausübung, rein um ihrer selbst und des in dieser Gelöstheit von ihnen ausstrahlenden Reizes Willen. Dies ist die Erscheinung der Geselligkeit. Man könnte also resümieren, mit der Geselligkeit führt der Simmel vor das Kunstwerk Gesellschaft. Und man könnte sogar daraus die Diagnose vertreten, wenn wir uns in Geselligkeiten begeben, das kann eine Party sein oder so ein Hausball oder irgendwie, was man so heute so macht, so eine Afterwork, da wird es schon schwierig, aber nehmen wir die nochmal mit rein, so eine Afterwork-Party. Dann Simmel sagt, da genießen die Menschen das, was für Gesellschaft konstitutiv ist. Sie begeben sich in ein Kunstwerk, das sie selbst mit erzeugen. Und sie genießen das deswegen, auch darüber haben wir gesprochen, weil da das für Gesellschaft Konstitutive, der Streit, das Miteinander, Füreinander, Gegeneinander, in einer Spielform erfahrbar wird. Wenn Sie so wollen, sanktionsfrei praktiziert wird. Ohne Risiko praktiziert wird. Im Unterschied zu allen anderen kommunikativen Kontexten, wie berufliche Arbeit, Seminarpräsenz und dergleichen mehr, immer schon die Anwesenheit in einem instrumentellen Bezug, in einem Leistungsbezug, in einem Aufgabenbezug, in einem Zweckbezug erfahrbar wird und von daher mit Sanktionsdrohungen aller Art ausgestattet ist. Auf der Party, eben in der Geselligkeit, auf dem Ball, in dem Salon, erzeugt eine Gesellschaft ein Bild von sich selbst und genießt dieses Bild. Die Party ist gleichsam unser Geselligkeitsmuseum, in das wir eintreten und uns als sozial Handelnde, als in einem ständigen Austausch befindliche Akteure dabei genießen. Von daher, an anderer Stelle, schreibt er, ist es ganz unsinnig, diese Form der Geselligkeit als Läppischkeit, wie das an einer Stelle so schön heißt, abzutun und zu disqualifizieren. Wie das vielleicht irgendwie so eine Figur, so ein Mauerblümchen oder so eine Figur der Geselligkeitsdistanz, das ist mir alles irgendwie zu oberflächlich, wieso jemand vielleicht die Neigung hat, zu urteilen. Simmel würde sagen, wenn das, sagen wir mal, das Urteil ist und die Menschen diese Geselligkeiten nicht mehr aufsuchen, dann begeben sie sich der Chance einer kundigen Selbstbeobachtung und Selbstreflexion. Also ziehen sich da uns nicht den Schluss, dass Simmel so etwas wie ein Eventmanager vorzustellen ist, als sowas wie ein Eventmanager. Aber man sieht daran eigentlich sehr schön, dass er eben auch diese Sozialitätsform vollkommen wertneutral interpretiert und in keiner Weise in eine moralische Qualifikation übergeht. Und wenn das gilt, wenn also in diesen Formen, die er Geselligkeit nennt, der Austausch so sensibel ist, weil die eigene innere Befindlichkeit nicht unmittelbar zu kommunizieren ist, dann, so hatten wir ja weiter gesagt, wird das Taktgefühl zentral bedeutsam. Wird der Takt, die Diskretionsverpflichtung oder sagen wir ganz allgemein die Höflichkeitsregel, eine zentrale, regulierende, kommunikative Instanz, über die diese Form von Geselligkeit zustande kommt. Irgendjemand hat sich vor 3 Stunden gemeldet, Entschuldigung. Habe ich doch schon 1000 Mal gesagt, Sie kriegen jeden Schein, den Sie wollen. Kriterien für den Schein ist ein Essay. Oder alles schon mal gemacht, oder? Okay. Also, wie gesagt, was soll ich denn noch tun? Sie kriegen alles, was Sie wollen. Also, ich meine... Ja. Nicht? Also... Freude kommt auf, ein Lächeln geht über ihr Gesicht. Teilnahmeliste, sehen Sie ja, habe ich nicht. Also wenn Sie die haben wollen, dann machen Sie eine Teilnahmeliste und lassen die rumgehen. Also ich meine, okay. Die Universität ist eine nicht endende Kommunikation. Und in diese nicht endende Kommunikation klingt man sich als Studi ein. Und in diese nicht endende Kommunikation klingt man sich also vollkommen artifiziell ein, das nennen wir Semester. Und dieses Einklinken wird auch irgendwie honoriert mit einem Schein. Und stellen wir uns mal die Pragmatik eines Teilnahmeschein, Teilnehmerliste vor. Wir kommen ja gleich noch auf WikiLeaks, wir müssen ja auch irgendwie modern sein. Und stellen wir uns den Umgang mit so einer Teilnehmerliste vor. Dann wandert das hier so durch die Reihen und dann kriege ich das am Ende abgeliefert und habe da so lauter nicht verstehbare Unterschriften. Ja, was mache ich damit? Also diese Teilnehmerlisten sind so eine Selbstsuggestion, die mir nicht einleuchtet. Also mir leuchtet nur ein, ich komme hier hin, ich finde das schön, ich finde das interessant und ich kriege auch meinen Schein. Das leuchtet mir ein. Aber eine Teilnehmerliste, jedenfalls in der Kultur von Universität, die mir vertraut geworden ist, leuchtet mir nicht ein. Aber wenn Sie sich stabil fühlen, erst dann, wenn Sie so ein Kreuz gemacht haben, dann schlage ich irgendjemand vor, so eine Liste zu bauen und die rumgehen zu lassen. Und dann können wir am Ende immer sagen, die Teilnehmerliste wurde verteilt, ging rum und man konnte sich eintragen. Also das wäre mein Vorschlag für die Ungeduldigen oder für die Teilnehmerliste Beständigen. Oder wie soll ich das nennen? Fragen. Okay. Ja. Ja, die Afterwork-Party wäre ein interessantes Thema für eine Arbeit, weil sie sozusagen schon mit der semantischen Verkleidung, weil sie schon in den Kontext einer Kollegialbeziehung einrückt und eine nicht mehr authentische Geselligkeit verspricht. Also das wäre so ein interessanter Grenzfall, weil Afterwork impliziert schon eine hohe Verpflichtung, dahin zu gehen. Ich muss sozusagen mit meinen Arbeitskollegen diesen Kontext aufsuchen und das Nichterscheinen ist mit großem Risiko verbunden. Also insofern könnte man sagen, ist das so eine Grenzsituation reiner Geselligkeit? Ja? Ja, es ist eine Entscheidung, wie wir gehört haben, in der Geselligkeit jedwede Interessenperspektive nicht dauerhaft in die Kommunikation einfließen zu lassen. So müsste man das sagen. Natürlich kann man in einer Geselligkeit, so wie Simmel das sich vorstellt und wie er es historisch erfahren hat, gibt es da auch solche Kommunikationen, wie sieht's denn aus mit dem Geschäft, Herr Direktor? Also wenn da so eine Salongeselligkeit entsteht. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, es gibt eine Maxime, diese Frage nicht zum Anlass zu nehmen, eine Geschäftsbilanz etwa vorzutragen oder 3 Stunden über die Mitarbeiter zu klagen oder über den neuesten Deal mit dem brasilianischen Geschäftspartner sich stundenlang auszulassen. Das ist das Charakteristische und das gilt strukturell, das gilt für jede Geselligkeit, auch für die studentische Party. Wenn Sie auf der studentischen Party also die Frage, die in einer Küche neben den Nudelsalat, ja, den gibt es wahrscheinlich nicht mehr, also sagen wir irgendwie sowas was wird denn heute auf Partys serviert? Naja, vielleicht doch noch irgendwie einen Nudelsalat, aber vielleicht mit Shrimps dabei. Früher waren da immer nur Erbsen drin, grauenhaft geschmeckt. Also wenn da nun jemand also die Frage stellt, wie ist das eigentlich mit dem Referat und kannst du mir das nochmal erklären? Und dann legt da jemand los. Dann ist damit ein hohes Risiko verbunden. Das ist empirisch natürlich möglich. Und man kann den Versuch unternehmen, mit einer 3-Stunden-Explikation des Referatsthemas Statusgewinn zu erreichen. Aber es ist mit einem Kommunikationsrisiko verbunden, weil dann eben man sagen würde, die Partygeselligkeit transformiert sich allmählich in eine Seminarkommunikation. Und Soziologie ist ja, das können wir daran eigentlich sehr schön studieren, ist eine Disziplin der extremen Sensibilität für Kommunikationsdifferenzen, für die Unterschiedlichkeit von Kommunikationen und nicht für die Identität von Kommunikationen. So, letzter Punkt zu Simmel und seiner Geselligkeit. Nun hatten wir ja schon mehrfach diese Strukturmerkmale bestimmt und nun kommt diese tolle, also auch für jede Soziologie verpflichtende Übersetzung der Strukturanalyse in historische Analyse. Ich zitiere, diese Gesamtdeutung der Geselligkeit wird von gewissen historischen Entwicklungen anschaulich realisiert. Im früheren deutschen Mittelalter finden wir ritterliche Bruderschaften, die von befreundeten Patrizierfamilien gebildet waren. Die religiösen und praktischen Zwecke dieser Einungen scheinen sich aber ziemlich früh verloren zu haben und im 14. Jahrhundert und so weiter und so fort. Man sieht das noch weiter sichtbar an der Hofgesellschaft des Ancien Régime. Hier waren aus dem Wegfall der konkreten Lebensinhalte, die der französischen Aristokratie gewissermaßen durch das Königtum ausgesogen waren, freischwebende Formen entstanden, zu denen das Bewusstsein dieses Standes kristallisiert war. Formen, deren Kräfte, Bestimmtheiten, Relationen rein gesellig waren und keineswegs etwa Symbole oder Funktionen der realen Bedeutung der Personen und Institutionen. Das Etikettenwesen, so schreibt er weiter, der höfischen Geselligkeit, war zum Selbstzweck geworden. Es etikettierte keinen Inhalt mehr, sondern hatte immanente Gesetze ausgebildet, jenen der Kunst vergleichbar, die nur aus dem Gesichtspunkt der Kunst heraus gelten und durchaus nicht den Zweck haben, die Wirklichkeit der Modelle der Dinge außerhalb der Kunst in ihr nachzubilden. Eine super Konstruktion. Er nimmt diese Strukturbestimmung der Geselligkeit, an der er gezeigt hat, wie Gesellschaft überhaupt denkbar ist, und stellt jetzt die Frage nach der historischen Anschaulichkeit. Fragt sich also nicht nur, ob es das im Salon in Berlin, der Zeit, in der er selber seine Erfahrung gemacht hat, beobachtbar war, sondern geht in die Geschichte der Menschheit und fragt, wo gibt es diesen Typus von Kommunikation? Und er findet ihn in der Aristokratie. Und was ist die Aristokratie? Eine, wie wir gehört haben, auf das Königtum zentral fixierte Form der Kommunikation, die, wie er sagt, ihren inhaltlichen Zweck gleichsam nicht mehr einlösen kann, weil es am Hof, bezogen auf das Königtum, nur noch um eine in Konversation, also in Geselligkeit zum Ausdruck gebrachte Dauerpräsenz geht. Das ist die Gesellschaft bei Hofe, die Sie, wenn Sie Versailles besuchen oder diese ganzen Loire-Schlösschen sich angucken, die Sie da sozusagen in architektonisch anschaulich vor sich haben, aber was haben die Leute gemacht? Sie haben eigentlich nur noch kommuniziert. Sie haben sich sozusagen in einer vollkommen verselbstständigten Etikette untereinander ausgetauscht, deren letzter Zweck nur noch war die Demonstration der Präsenz am Königshof. Eine Form der ausschließlichen Statusdemonstration mit dem Mittel der Geselligkeit. Und, wie er dann sehr schön sagt, wenn das eintritt, und das ist historisch eingetreten, dann wird die Geselligkeit eine Karikatur. Dann wird die Form, die für Kommunikation eigentlich grundlegend ist, bestimmend ist, dann wird die Form sozusagen eine vollkommen vom Inhalt entleerte kommunikative Praxis und verliert von daher ihren eigentlichen kommunikativen Sinn. Die aristokratische Form der Kommunikation ist eine statusorientierte Kommunikation und historisch haben wir dann in der nacharistokratischen bürgerlichen Geselligkeit eine ganz andere Form der kommunikativen Präsenz der Person. Diese andere Form der kommunikativen Präsenz, die wir da jetzt in einem anderen Seminar über Knigge so schön studieren können, diese andere Form ist eine Kommunikation, in der nicht mehr statusorientiert kommuniziert wird, sondern personorientiert kommuniziert wird. Aristokratisch statusorientiert, jawohl, Herr König, Kratzfuß aller Art, eine Ehrerbietung gegenüber dem Status höheren. Ich muss als allererstes immer erkennen, was für ein Status ist das. Und entsprechend dieser Wahrnehmung des Status muss ich mich in meinem eigenen Status darstellen. Also komplette Statusorientierung der Kommunikation. Und die bürgerliche Gesellschaft eröffnet durch die Aufklärung, das haben Sie alles in der Schule gelernt, durch die Aufklärung eingerichtet und kognitiv vorbereitet, durch das Freimaurertum, durch die Aufklärer, durch viele literarische Texte, allmählich, nicht zuletzt Goethe, vorbereitet. Die nacharistokratische Kommunikation ist auch eine gesellige Kommunikation, nur die Kriterien der Teilnahme haben sich geändert. Nicht mehr statusorientiert kommuniziert man, sondern im bürgerlichen Entwurf kommunizieren die Menschen personorientiert. Das ist mit der bürgerlichen Gesellschaft letztlich eingerichtet. Und wir dürfen nicht in den Fehler verfallen, anzunehmen, dass dadurch die Akteure entlastet werden, weil sie sich von der Etikette befreit haben und diese ganzen Höflichkeitsregeln man endlich hinter sich lassen kann. Wie vielleicht der naive Aufgeklärte denken mag, anything goes. Endlich sind diese blöden, anstrengenden Verpflichtungen, immer den Status zu erkennen, hinter mir. Und ich kann der sein, der ich sein möchte. Das ist eine naive Betrachtung des Übergangs von der aristokratischen in die bürgerliche Gesellschaft. Sondern Simmelsch betrachtet, haben wir es in der nacharistokratischen Geselligkeit mit einem Kommunikationstypus zu tun, der eigene Implikationen hat, also der mit eigenen neuen Handlungsverpflichtungen verknüpft ist. Nämlich beispielsweise der Verpflichtung, eben jetzt in der Kommunikation seine Authentizität, die personale Einzigartigkeit zu kommunizieren und dabei zugleich das Recht des Gegenübers zu berücksichtigen, dasselbe zu tun. Also der Eintritt in die bürgerliche Kommunikationsform ist nicht etwa zu verstehen als eine Einladung in die, ja, sagen wir, Ellenbogenbenutzung. Also als eine Einladung in die Durchsetzung nur des eigenen Interesses, sondern das ist das eigentlich Schöne und Aufregende und Interessante an dieser Simmelschen Konstruktion. Diese Transformation, die ja eine enorme historische Transformation darstellt, ist ihrerseits mit neuen Kommunikationsanstrengungen für die Beteiligten verbunden. Man könnte das auf die Formel bringen: In der modernen bürgerlichen Gesellschaft geht es nicht darum, Statuskenntnis zu erwerben, sondern Menschenkenntnis zu erwerben. Eine Sensibilität zu erlangen für die menschlichen Empfindungen, für die Vielfalt von menschlichen Empfindungen und nicht mehr eine Sensibilität für die Vielfalt der Status. So betrachtet sieht man sofort, dass der Übergang in die nacharistokratische Geselligkeit, wie gesagt, mit neuen Kommunikationsproblemen verbunden ist. Wenn wir das in die Schule transformieren, an die wir ja immer mal wieder denken, dann können wir eben sagen, es kommt jetzt für ein Kind nicht mehr zwingend darauf an, dass es im richtigen Moment den Diener macht, also wie ich das aus meiner eigenen Kindheit noch gelernt habe, kommt da irgendwie so ein Erwachsener ins Haus, muss man Diener machen. Meine Schwester hat schön Knickskin und was man da alles so machen musste. Also nicht mehr statusorientierte Gestik, sondern die Kinder werden geschult in der situationsflexiblen Rücksichtnahme auf den Gegenüber. Situationsflexibel, nicht generalisiert, immer haben die Älteren recht, immer hat der Lehrer recht, sondern situationsflexibel auf das Gegenüber zu reagieren. Das ist das Gebot für etwa die Sozialisation in Geselligkeitsregeln, wie sie die moderne Gesellschaft aufgestellt hat und über den Beruf des Lehrers in die Nachwuchssozialisation übergibt. Wenn man das also so betrachtet, sieht man also sehr schön, dass nicht etwa die Komplexität der Kommunikation verschwindet. Die Komplexität bleibt eigentlich gleich, sie verändert nur, ja, mit Simmel formuliert, ihre Formen und ihre Kriterien der Angemessenheit. Simmel schreibt an anderer Stelle weiter, aus diesem Zusammenhang, also mit diesem Höfischen, was wir jetzt besprochen haben, wird ersichtlich, dass die Menschen über die Oberflächlichkeit des gesellschaftlichen Verkehrs mit Recht und mit Unrecht klagen. Die Oberflächlichkeitsklage, also diese Distanz zur Geselligkeit, haben wir ja bis auf den heutigen Tag. Wir haben eine Distanz zum sogenannten Gerede, zum Gelaber und wie das alles in den unterschiedlichen Milieusprachen genannt wird. Immer ist dabei die Vorstellung, diese Kommunikationsform verhindert Authentizität. Sie verunmöglicht authentische Kommunikation meiner eigenen Befindlichkeit. Deswegen meide ich diese Form der Oberflächlichkeit. Und Simmel, das ist auch unglaublich raffiniert, schreibt eben, im Übrigen ist das immer noch dieser Aufsatz Geselligkeit, schreibt, die Menschen, die sich über die Oberflächlichkeit beklagen, haben Recht und sie haben Unrecht. Sie haben Recht, weil diese Oberflächlichkeit, also diese Abhängigkeit von Geselligkeitsnormen immer mit der Gefahr verbunden ist, dass sie sich verselbstständigen und die Authentizität zum Verschwinden bringen. Und Unrecht haben sie, so schreibt er, weil diese Form der Geselligkeit überhaupt die einzige Chance ist, die eigene Authentizität in Kommunikation zu übersetzen. Insofern, sagt er, haben Sie Recht und Unrecht. Das ist eigentlich ein wunderschöner Gedanke, der hier diesem hochinteressanten Kapitel über Geselligkeit hinterhergeschickt wird. Gleichermaßen spannend und ja, wiederum eigentlich mit einem neuen Versuch versehen. Ich musste da eben irgendwie so einen komischen Rundfunkinterview da geben über WikiLeaks und bin da irgendwie noch völlig drin und frage, was hat dieses WikiLeaks eigentlich mit dieser Vorlesung zu tun? Nun, mal gucken, das kriegen wir vielleicht jetzt noch hin. Gleichermaßen, wir hatten das ja auch uns vorgenommen, gleichermaßen bedeutend und wiederum bedeutend in Richtung Suche nach einer theoretischen Begrifflichkeit, ist dieses traumhaft schöne Kapitel aus der Soziologie, das Geheimnis und die geheime Gesellschaft. Da möchte ich jetzt ein bisschen irgendwie mich drüber auslassen. Das Geheimnis und die geheime Gesellschaft. Und jetzt sehen Sie schon, irgendwie ist WikiLeaks da, kündigt sich schon an, weil WikiLeaks ja eine Durchbrechung der für Gesellschaft konstitutiven Geheimnishaftigkeit des Lebens darstellt. So könnte man es lesen. Man kann sich dann die Frage stellen, nicht irgendwie journalistisch skandalisieren ja, das können Sie ja jetzt sehen, der wird da verfolgt, dieser Kerl, und der ist untergetaucht und jetzt kriegt er irgendwie so eine charismatische Aura, das ist ein toller Typ. Und also das ist alles sozusagen eine journalistische Erscheinung, die dem jetzt hinterhergeschickt wird, auch nicht zufällig. Aber für uns ist das sozusagen eine Herausforderung, darüber nachzudenken, was Simmel eben auch in diesem Kapitel so wunderbar macht. In welchem Verhältnis steht in einer sozialen Ordnung, in einer Gesellschaft Lüge und Wahrheit? Und er hat die Vorstellung, es lohnte, so ein Zitat, eine spezialistische Untersuchung, welche Art und Grad gegenseitigen Kennens für die verschiedenen Verhältnisse unter Menschen erforderlich ist. Wie sich allgemeine psychologische Voraussetzungen, mit denen jeder an jeden herantritt, mit den besonderen Erfahrungen über das Individuum, das uns gegenübersteht, verflechten. Wie auf manchen Gebieten das gegenseitige Kennen kein beiderseitig Gleiches zu sein braucht oder sein darf. Auf der anderen Seite, wie unser objektives Bild von dem anderen durch die realen Beziehungen beeinflusst wird. Oder noch einmal anders formuliert, alle Beziehungen, so beginnt er übrigens das Kapitel, alle Beziehungen von Menschen untereinander ruhen selbstverständlich darauf, dass sie etwas voneinander wissen. Aber uns als Soziologen interessiert der Grad und die Intensität, in dem die Menschen voneinander etwas wissen. Oder anders formuliert, für alle soziale Kommunikation ist eine Geheimnishaftigkeit strukturell, ist eine Strukturqualität der Kommunikation. Ein toller Gedanke. Und warum sage ich toll? Weil man an diesem Gedanken wieder sieht, wie er die Grundlegung, also wie er sucht danach, was macht eigentlich eine Gesellschaft aus? Wie kommt überhaupt Gesellschaft zustande? Da sucht er, jetzt in diesem Kapitel, sucht er wieder neu. Vorhin haben wir das mit dieser Wechselwirkung und da sagt er, Geselligkeit. Da habe ich so etwas, an dem ich zeigen kann, was Gesellschaft ausmacht. Jetzt hat er hier einen neuen Zugriff oder einen anders gearteten Zugriff und vertritt die These, überall, wo wir kommunizieren, kommunizieren wir mit einer Geheimnishaftigkeit, die uns eingebaut ist als Akteure. Und sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der kollektiven Ebene. Geheimnishaftigkeit, ein wunderbarer Gedanke, ist konstitutiv. Jetzt, wenn wir diesen Gedanken weiterverfolgen, dann haben wir gleich zwei Folgen, die an diese Unterstellung der Geheimnishaftigkeit geknüpft sind. Nämlich, Die Geheimnishaftigkeit löst die Neigung zum Geheimnisverrat aus. Das ist eine Seite. Wenn ich strukturelle Geheimnishaftigkeit in allen Kommunikationen habe, dann möchte ich sofort wissen, was ist dein Geheimnis? Ich möchte in allen Kommunikationen ein bisschen mehr wissen, als ich im Gegenüber-Austausch von dem anderen erfahre. Also alle Kommunikationen sind von dem Impuls oder von der Neigung des Geheimnisverrates gleichsam durchzogen. Und umgekehrt sagt er, alle Kommunikationen haben eine eingebaute, durch diese Geheimnishaftigkeit eigentlich erst erzeugte Suche nach der Wahrhaftigkeit des Gegenübers. Wenn wir also miteinander kommunizieren, verstecken wir uns immer, so ganz einfach. Wenn wir miteinander kommunizieren, begegnen wir uns immer in einer moderner formuliert personalen Identität. Studi und Dozent als Beispiel, nicht wahr? Da haben wir eine Kommunikationsbeziehung, die jetzt schon ungefähr hier so ein bisschen mehr als eine Stunde da so einigermaßen vor sich hin operiert. Und für diese Kommunikationsbeziehung ist konstitutiv Geheimnishaftigkeit, weil wir uns nur in einer sozialen Identität begegnen, in der und hinter der sich die personale Identität, mein Liebeskummer, meine Bauchschmerzen, meine Angehörigen, meine Überlegungen, was schenke ich zu Weihnachten, alles Mögliche verbirgt. Meine personale Identität bleibt dem anderen verschlossen. Jetzt hat der Simmel diese tolle Idee, Kommunikationen bewegen sich erstens in dieser Struktur der Geheimnishaftigkeit und in dem Maße, in dem sie das tun, lösen sie aus eine Suche nach Veränderung dieser Qualität. Also man könnte sagen, eine Suche nach Offenbarung oder Veröffentlichung oder nach höherer Explikation. Von diesem Strukturmerkmal beispielsweise lebt die Talkshow, die dieser Logik folgend Personen in einer Kommunikationsform strukturiert, also versammelt, und in dieser Kommunikationsform nur diese eine Maxime befolgt, hinter die soziale Identität zu schauen, die soziale Identität zu versehen mit Elementen der personalen Identität. Frau Merkel mal ganz privat oder was da eben alles irgendwie da unerträglich, pausenlos irgendwie kommuniziert wird. Simmel sagt, die Geheimnishaftigkeit oder Zitat, jede Beziehung zwischen Menschen lässt ein Bild des einen im anderen entstehen und dieses steht ersichtlich in Wechselwirkung mit jener realen Beziehung. Während sie die Voraussetzungen schafft, auf die hin die Vorstellung des einen vom anderen so und so ausfällt, und ihre für diesen Fall legitimierte Wahrheit besitzt, gründet sich andererseits die reale Wechselwirkung auf dem Bild, das sie voneinander erwerben. Wenn Geheimnishaftigkeit eine Strukturqualität der Kommunikation ist, dann wird in Kommunikation wahrscheinlich, dass ich mir das Geheimnis, das der andere für mich kommuniziert, dass ich mir dieses Geheimnis zu lösen versuche durch eine Konstruktion vom anderen. Dass ich mir ein Bild vom anderen mache. So sagt Simmel, ist alle Kommunikation ein ständiges Überprüfen dieser beiden, also wie er sagt, reale Wechselwirkung und der bildhaften Konstruktion des Gegenübers, über die ich dessen Geheimnishaftigkeit versuche zu bewältigen. Die sozial charakteristische Form des Bildes von der Geheimnishaftigkeit ist der Fremde. Der Fremde ist das Bild, das wir einsetzen, um eine nicht verstandene Geheimnishaftigkeit zu bewältigen, kommunikativ zu bewältigen. Und wir kennen spezifische Kommunikationen, erinnern Sie sich an das, was ich gesagt habe, Soziologie ist eine Analytik, die sich für die Differenz von Kommunikationen interessiert. Es gibt spezifische Kommunikationen, die dazu erfunden sind, die Fremdheit in Vertrautheit zu übersetzen. Und das ist das gemeinsame Mahl, das ich mit dem Fremden einnehme. Irgendwie gibt es ja noch ein paar Leute, die Latein gelernt haben und die wissen, dass der Hostis, wie war das? Das ist der Fremde und der Gast. Ein und dieselbe Semantik für eine enorm komplizierte Transformation von der Fremdheit in die Vertrautheit. Und wir haben alle die Erfahrung gemacht, das erleben Sie unbewusst, wenn Sie da irgendwie mal so eine Referatsgruppe mal zum Essen einladen, kommt doch mal vorbei. Das Essen, das gemeinsame Mahl, ist eigentlich die zentrale gesellschaftliche Instanz, über die schon unter den Naturvölkern, aber bis auf den heutigen Tag, der Status des Fremden, also die Geheimnishaftigkeit des Gegenübers, übersetzt wird in eine Vertrautheit. Wenn ich mit dir esse und trinke, dann verlierst du diesen Status des Fremden. Simmel interessiert nun der Grad der Geheimnishaftigkeit, der in unterschiedlichen Kommunikationsbeziehungen wirksam wird. Und wir können ganz grob mit Simmel vielleicht unterscheiden die Kollegialität in Berufsrollenbeziehungen, die Bekanntschaft, die Freundschaft und die Liebe. Vier unterschiedliche Kommunikationsgestalten oder, wenn Sie so wollen, Ausdrucksformen von menschlicher Kommunikation, die sich woraufhin unterscheiden? Auf den Grad der Geheimnisbildung untereinander. Und wohl bemerkt, den Grad der Geheimnisbildung, die Liebe, über die wir ja irgendwann nochmal, wenn es irgendwie ja, so an Weihnachten geht, oder ich weiß auch nicht, irgendwann kommt die Liebe dran, über die wir ja nochmal systematisch nachdenken wollen. Die Liebe ist mitnichten, jetzt wenn Sie diese Kontinuitätslinie erzeugen, mitnichten die Kommunikationsform, in der kein Geheimnis unter den Akteuren mehr existiert. Wie man vielleicht in einer ersten Betrachtung annehmen könnte, Kollegialbeziehung, Geheimnis strukturiert, aber Liebesbeziehung, nichts mehr soll zwischen uns sein. Es gibt so eine schöne Filmszene, sie zieht das Hemdchen aus und umarmt ihn mit den Worten, nichts mehr soll zwischen uns sein. Also Liebesbeziehung, vollkommen geheimnisdistante Beziehung. Sondern mit Simmel können wir sagen, die Struktur der Geheimnishaftigkeit verändert sich eben in Liebesbeziehungen. Aber das Geheimnis verschwindet nicht. Man könnte sogar geradezu sagen, die Liebesbeziehung verliert ihre kommunikative Attraktion für die Beteiligten, wenn ihnen die Geheimnishaftigkeit des Gegenübers nicht mehr zu erkennen möglich ist. Habe ich jetzt sehr kompliziert für etwas, was wir alle so kennen, die haben sich nichts mehr zu sagen. Oder ich habe ihn oder sie vollkommen durchschaut. Dann ödet eine Beziehung aus, also dann verliert sie sozusagen, man könnte sagen, ihre kommunikative Dynamik durch die Vorstellung einer vollkommenen Beseitigung der Geheimnishaftigkeit. Aber die jeweilige Qualität, in der der andere als Geheimnisträger dem Gegenüber begegnet, das konstituiert die unterschiedlichen Formen, von denen wir jetzt eben gesprochen haben. Und es gibt eine hochinteressante kommunikative Figur, über die wir versuchen, die Geheimnishaftigkeit des Gegenübers zu bewältigen, das ist der Klatsch. Der Klatsch ist eine hochkomplexe Kommunikationsform, mitnichten irgendwie so einfach, weil das jeder kann, sondern es ist eine sehr komplizierte, voraussetzungsvolle Kommunikationsform, die was zum Ziel hat? Mehrere Ziele, aber unter anderem ist der Klatsch das Instrument, über das ich versuche, der Geheimnishaftigkeit des Gegenübers ein größeres Maß an Vertrautheit abzugewinnen durch eine Kommunikation über Dritte. Also Klatsch ist ja bekanntlich die Kommunikation über Bekannte, die nicht anwesend sind. Das ist so die Minimalform von Klatsch, die wir uns so überlegen können. Im Klatsch kommuniziere ich über eine nicht präsente, aber vertraute Person. Irgendwie bereite ich jetzt so WikiLeaks vor. Weil WikiLeaks so eine Art Systemklatsch ist. Mit dem Klatsch bereit, also kommuniziere ich über eine Bekannte, also beiden Kommunikationspartnern bekannte, aber nicht präsente Person. Im Klatsch, das gehört auch dazu, überprüfe ich im Gespräch über diese Person, die nicht da ist, die also nicht anwesend ist, überprüfen die Menschen wechselseitig die Angemessenheitsvorstellungen bezüglich sozialer Regeln. Im Klatsch überprüfen wir letztlich die Frage, ob wir in unserem Lebensentwurf noch auf der Seite der Normalität sind oder schon auf der Seite der Abweichung. Wenn wir den Gedanken mit der Geheimnishaftigkeit ernst nehmen, dann sind alle Akteure ständig mit der Frage beschäftigt, wie entdecke ich denn eigentlich noch, was angemessen ist? Wie entdecke ich das Geltende? Antwort, durch den Austausch mit anderen. Eine Form des Austauschs ist der Klatsch, über den ich prüfe, welche Regeln des Verhaltens, welche Regeln des Miteinander-Austauschens in einem Milieu, in einer Generationseinheit, in einer Gesellschaft Geltung haben und welche möglicherweise erloschen sind. Also ich erzähle irgendjemand, hast du schon gehört, der Johannes hat sich jetzt ein Krokodil als Haustier gekauft. Und ich erzähle das in der Einstellung einer minimalen Empörung, weil ich den Kauf von Krokodilen als Haustiere in meiner Normvorstellung für unangemessen halte. Derjenige, dem ich das erzähle, antwortet mir, na und? Oder na und, habe ich schon längst? Oder ich habe mir gestern Leguan gekauft oder irgend sowas. Dann, in dieser Antwort, bekomme ich eine Rückmeldung, über die ich mit meinem komischen Kanarienvogel, den ich da seit 300 Jahren im Käfig halte, plötzlich auf der Seite der Nicht-Angemessenheit bin, in Relation zu dem, was längst im Austausch der anderen als eine Normalität, also als eine verpflichtende Maxime angekommen und kommuniziert wurde. Also unsere Vorstellung vom Klatsch als etwas, was man nicht tun darf, wäre soziologisch zu ergänzen. Aus diesem genannten Grund. Im Klatsch kommuniziere ich, wie das ein Kollege einmal sehr schön formuliert hat, kommuniziere ich eine diskrete Indiskretion. Also ich verletze die Diskretionsverpflichtung. Insofern bin ich beim Klatschen immer indiskret. Aber ich bin diskret insofern, als ich dabei in Rechnung stelle die Möglichkeit einer Eigenkorrektur meines Handelns. Klatsch ist also eine Sozialitäts- oder Konformitätsprüfungseinrichtung. Der Klatsch ist nicht etwa von vornherein mit der Zielsetzung der Disqualifikation des Gegenübers ausgestattet. Das kann er im Einzelfall auch sein, wird dann aber schon allmählich so etwas wie eine Intrige, wo ich das Klatschen über jemand anderes mit dem Ziel der Disqualifikation systematisch einsetze, um in der Konkurrenz um Positionen, die Chancen zu minimieren, um meine eigene Position herauszustellen, das würden wir dann aber eben schon nicht mehr Klatsch nennen. Klatsch ist von daher eigentlich eine harmlose Form der Kommunikation über Geltungsstandards von Regeln, nach denen Akteure ihr Leben gestalten. Und wir sind ja darauf gekommen, weil wir mit dem Simmelschen Argument uns genähert haben dieser wunderbaren Idee, dass wir eigentlich die Gesellschaft immer im Hinblick auf den Grad ihrer Geheimnishaftigkeit interpretieren können. Man könnte die Vorfälle in der Odenwaldschule, andere Übergriffigkeiten, die im schulischen Alltag oder in anderen Kommunikationskontexten leicht entstehen, könnte man auch unter diesem Gesichtspunkt eben soziologisch interpretieren. Den Kindern in der Odenwaldschule, denen das da unterlaufen ist, denen ist der Anspruch auf Geheimnis gleichsam destruiert worden. Kraft Wirkung einer Autorität, einer pädagogischen Autorität, ist ihnen das für Menschen, Simmel würde sagen, für den Menschen Grundlegende, nämlich eine Art Anrecht auf Geheimnis, ist ihnen genommen worden. Frage? Ach so. Ja, das gibt es auch. Also, dass man das nicht weiß. Die Odenwaldschule ist halt so eine Schule. Das ist eine sogenannte Reformschule. Und die stand also bis ins letzte Friedberger Bote oder ich weiß nicht, was wir für Tageszeitungen lesen, ging das wochenlang durch die Presse. Deswegen spiele ich darauf nur an. Und was ist da passiert? Die Kinder, also es ist ein Internat, das ist schon mal in sich kompliziert, weil die private Kommunikation mit der pädagogischen Kommunikation fusioniert wird, das nennen wir Internat. Und da haben die da so vor sich hingelebt und leben da immer noch vor sich hin. Und es wurde skandalisiert, die Übergriffigkeit von Lehrern auf, also sexuelle Übergriffigkeit auf die Kinder. Okay, Klammer zu, können Sie mal irgendwie... Das freut mich. Dann sind wir wieder auf einem einigermaßen vergleichbar gehaltenen Niveau. Also, Geheimnishaftigkeit und das Verhältnis von Lüge und Wahrheit, so hatten wir gesagt, ist konstitutiv für alle Kommunikationen. Und wir haben unterschiedliche Kommunikationsformen, in denen, über die wir die jeweilige Geheimnisdimension versuchen zu erschließen. So etwas gibt es also auf der individuellen Ebene, also auf der Ebene von privaten Beziehungen, auf der Ebene von Kollegialbeziehungen, auf der Ebene von Lehrer-Schüler-Kommunikation. Und wir haben so etwas eben auf der Staatenebene. Und was ist jetzt mit WikiLeaks? Was sagt die Soziologie da eigentlich zu diesem WikiLeaks? Man könnte also jetzt aus dieser Strukturanalyse mit Simmel, könnte man schlussfolgern, hier findet eine Publikation von geschützten Geheimnissen statt. Mit dem Folgeproblem, dass jetzt nicht etwa Kriege geführt werden, und die innerstaatlichen, interstaatlichen Beziehungen neu arrangiert werden müssen, sondern mit dem Folgeproblem, dass jetzt das Verhältnis von Lüge und Wahrheit noch komplexer wird, als es vorher schon war. Es ist nicht etwa, dass die Welt zusammenbricht. Diese ganze Chose ist in 2 Tagen vergessen. Vielleicht interessiert sich irgendwie jemand noch, ob der irgendwo gefangen wird, dieser Mensch. Und dann irgendwie im BKA wird da vielleicht eine Studie drüber entstehen. Dann ist das wieder verschwunden. Aber was man prognostizieren könnte, wäre, dass das Verhältnis von Lüge und Wahrheit, dass also das Verhältnis von Geheimnis und Geheimnisoffenbarung im politischen Raum neu gestaltet werden muss und man könnte sogar sagen, komplexer gestaltet werden muss. Wenn wir nur dieses eine Element nehmen, nämlich, dass der politische Raum, jedenfalls wenn wir eintreten in die Staatenwelt, also in schon organisierte Kollektive, die wir Staaten nennen, dass in diesem Raum es 2 Akteure gibt, die schon immer historisch betrachtet in einem Spannungsverhältnis zueinander gestanden haben, das nennen wir die exekutive Politik und die Diplomatie. Das diplomatische Korps und die Regierenden, wenn Sie so wollen. Und in welchem Verhältnis haben die gestanden, systematisch? Während auf der politischen Bühne, also im Kommunikationsraum der interstaatlichen Verhältnisse, der Austausche, die Politiker Krisen erzeugt haben oder Krisen bewältigt haben, haben im Hintergrund die Diplomaten immer und immer wieder für eine Kontinuität gesorgt. Das ist eigentlich immer, historisch betrachtet, die Kunst der Diplomatie gewesen. Die haben, während die Völker Kriege geführt haben, haben ihre Diplomaten sich getroffen und haben gesucht nach Lösung aus dem Krieg genannte Krise. Die Diplomaten haben über alle noch so scharfen Konflikte hinweg für eine Kontinuität, wenn Sie so wollen, der Aufrechterhaltung von Kommunikation immer gesorgt. Wenn wir das so betrachten, wundert es uns überhaupt nicht, dass historisch betrachtet der Adel das Milieu war, aus dem sich die Diplomatie ja mehr oder weniger bis auf den heutigen Tag gespeist hat. Warum? Weil der Adel schon immer transnational vergesellschaftet war. Der Adel war schon immer über eine Familien- und Verwandtschaftsverflechtung in einem transnationalen Kommunikationsraum. Die haben sich schon immer gekannt. Selbst wenn sie in England gehockt haben oder in Hannover oder in Spanien oder wo auch immer, sie haben sich gekannt. Und über die Verwandtschaftsverbindung haben sie eine Kontinuität erzeugen können, sodass von daher es nicht erstaunlich ist, dass in die Diplomatie typischerweise der Adel rekrutiert wurde oder aus dem Adel rekrutiert wurde. Was ist die Funktion? Die Funktion ist im Krieg, in der zugespitzten Auseinandersetzung, für Kontinuität zu sorgen. Das können Sie jeden Tag in der Zeitung lesen. Palästina, Israel, da wird geschossen, da werden Menschen umgebracht. Jeden Tag und überall auf dieser Welt werden Kriege geführt. Und im Schatten des Krieges wird die Diplomatie aktiv und sucht nach Lösungen. Das heißt, die Kommunikation bricht niemals ab. Und wodurch bricht sie niemals ab? Durch die Funktionalität, durch die Aufgabenstellung, die wir der Diplomatie zuschreiben. Jetzt kommen wir auf WikiLeaks zurück. Jetzt veröffentlicht WikiLeaks praktisch das, was in der Diplomatie unter diesen Kontextbedingungen, unter diesen Kommunikationsbedingungen ausgetauscht wird, also veröffentlicht wird. Und so könnte man sagen, wird dieses Verhältnis gefährdet. Und nicht so gefährdet, dass, wie gesagt, das jetzt alles zusammenbricht. Aber diese beiden Professions, Politik und Diplomatie, müssen jetzt in ein neues Verhältnis der Geheimnishaftigkeit und der Wahrhaftigkeit zueinander treten. Das ist das, was denen auferlegt wird. Und auch das darf man nicht falsch verstehen, natürlich eine lösbare Aufgabe. Beispielsweise, indem die Entscheidung getroffen wird, gehen wir da jetzt überhaupt drauf ein? Beim nächsten Staatsbesuch, Teflon, wird das irgendwie noch kommuniziert, Merkel als Teflon, oder wird sozusagen diese Etikettierung, wird die geschluckt, wird die sozusagen ignoriert. Aber das ist jetzt die neue Kunst oder, wenn Sie so wollen, die neue alte Kunst des Austarierens des Verhältnisses von Geheimnishaftigkeit und Wahrhaftigkeit. So ist das eigentlich, wenn man jetzt also die Soziologie dazu befragt, eigentlich überhaupt nichts besonders Aufregendes. Man kann nur verfolgen, ob es gelingt, jetzt wieder in ein dynamisches Kooperationsverhältnis zwischen, sagen wir mal, Diplomatie und den Akteuren auf der Vorderbühne einzutreten oder eben nicht. Simmel schreibt, soziologische Strukturen unterscheiden sich auf das Charakteristischste durch das Maß von Lüge, das in ihnen wirksam ist. Durch das Maß von Lüge, das in ihnen wirksam ist. Und jetzt haben wir eigentlich eine wunderschöne Explikation erreicht, die es uns ermöglicht, die Lüge nicht moralisch zu verstehen. Lüge nicht in einem moralischen Sinne, sondern Lüge als ein geradezu Strukturmerkmal der menschlichen Selbstdarstellung oder der Selbstdarstellung von Kollektiven. Alle Menschen, so sein Argument, ob in Individualbeziehung oder in Kollektivbeziehung, haben immer eine Reservatio mentalis, haben also immer sozusagen einen Raum der Geheimnishaftigkeit, die sie dem anderen gegenüber nicht unmittelbar und nicht voraussetzungslos offenbaren. Und so beginnt eigentlich jede Kommunikation mit dem Rätsel des Gegenübers, mit dem Geheimnis, das der Gegenüber in Kommunikationen mir offeriert. Ja. Ja. Genau, also das Letzte. Ne? Das habe ich jetzt gerade gemeint. Nicht moralisiert. Wir haben ja in unserer Alltagssprache, unsere Alltagssprache ist soziologisch, sagen wir mal, kontaminiert. Sie ist mit der Dauergefahr verbunden, die man aber gar nicht beseitigen sollte, sondern das ist auch eine Qualität der Alltagssprache. Sie hat immer die Neigung der Moralisierung. So wie wir jetzt gerade sehen, Lüge, das ist ja ganz furchtbar. Also wir qualifizieren das Moral. Jetzt sind wir in der Soziologie und sehen plötzlich, Lüge ist konstitutiv. Das Verschweigen ist konstitutiv. Und nicht nur das, über das Verschweigen als Konstitutives können wir uns eine Reihe von Kommunikationsfiguren geradezu erschließen. Ich habe das angedeutet mit dem Klatsch. Wir könnten auf die professionalisierte Spionage eingehen. Ein ausgefeilter, hochdifferenzierter Kontext, verberuflichter Kontext, der nichts anderes zum Ziel hat, als die in der kollektiven Darstellung von Gesellschaften praktizierte Geheimnishaftigkeit zu durchdringen. Das nennen wir dann Spionage. Also die zweite Version, die Sie in der Frage angesprochen haben, und um diese vier Typen noch einmal auszumalen, er schreibt dann weiter, der Zweckverband, also die Organisation, die Berufsgenossenschaft, die Fakultät, der Verein, der Zweckverband, so das Zitat, ist die schlechthin diskrete soziologische Formung. Die schlechthin diskrete soziologische Formung. Seine Teilnehmer sind in psychologischer Hinsicht, wie er das kommentiere ich jetzt mal nicht, interessanterweise nennt, seine Teilnehmer, also seine Akteure, sind in psychologischer Hinsicht anonym und brauchen, um die Vereinigung zu bilden, voneinander eben nur zu wissen, dass sie bilden. Das reicht. Durch diesen Umstand, also einer auf die Spitze getriebenen Diskretion, erreichen Zweckverbände, also Organisationen, Berufsgenossenschaften oder was auch immer, Gewerkschaften, Unternehmerverbände, Universitäten, erreichen sozusagen eine funktionsspezifische Elastizität. Das heißt, die gesamte Kommunikation wird aufgabenspezifisch erleichtert, dadurch, dass nicht zur Voraussetzung gemacht wird, erstmal die ganze Lebensgeschichte zu offenbaren, bevor man in die Universität eintritt. Sondern man hat sein Abitur, sozusagen mit diesem Diplom markiere ich sozusagen die Mitgliedschaftsvoraussetzung, ich bekräftige die Mitgliedschaftsvoraussetzung, aber niemand spioniert hier die Familienverhältnisse, aus denen ich komme, Anzahl der Scheidungen meiner Eltern oder was auch immer, ist vollkommen uninteressant und an keiner Stelle des Studiums wird mir abverlangt, diese Explikation über meine Geschichte der Einzigartigkeit zu offenbaren. Und wir sehen, diese Kommunikation kann in Gang gesetzt werden und mehr noch. Die Kommunikation erreicht gerade durch diese extreme Diskretion eine enorme Leistungsfähigkeit. Warum? Weil sie sich konzentrieren kann auf eine definierte Aufgabenstellung. Vorlesung, Klassiker der Soziologie. Ich wollte heute, es wird ein bisschen unruhig, ich wollte noch nachschieben, also ein wunderbarer Gedanke, schauen Sie sich das mal an, dann gehe ich das nächste Mal nur noch mal kurz drauf ein. Simmel hat jetzt die Vorstellung einer Kontrastierung zur Geheimnishaftigkeit. Und dann kommt er auf den Schmuck. Und das ist sensationell. Weil er den Schmuck jetzt in dieser Argumentation sieht, wie er das so schön nennt, als den Antagonisten des Geheimnisses. Der Schmuck, warum tragen wir Schmuck? Simmels Antwort, mit dem Schmuck treten wir nun aus der uns umgebenden Geheimnishaftigkeit gezielt, Ihre Frage, macht man das intentional oder nicht, mit dem Schmuck treten wir nun in eine Kommunikation zum anderen oder dem anderen gegenüber, bei der es uns darauf ankommt, und wir werden noch sehen, in welcher Weise, bei der es uns darauf ankommt, eine besondere Markierung über die Geheimnishaftigkeit hinaus mit unserer Person zu versehen. Eine tolle Idee, super gebaut, überhaupt nicht irgendwie, ja, Schmuck, was hat das da irgendwie mit Soziologie zu tun, so ein ödes, nur von der Industrie diktiertes Zeugs, ist doch alles langweilig. Nein, er kommt darauf, den Schmuck jetzt soziologisch zu interpretieren und nicht etwa nur irgendwie den heutigen Schmuck, sondern jetzt wieder so wie bei der Geselligkeit, kann man, wenn man den Schmuck jetzt so sieht, kann man wiederum zurückgehen in die Naturvölker und fragen, warum maskieren die sich? Warum verkleiden die sich wie oder schminken sie sich wie ein Krokodil? Oder können Sie im Ethnologischen Museum am Museumsufer wunderbar studieren, warum ritzen die sich den Krokodilsrücken, also die Krokodilshaut auf dem Rücken ein? Warum machen das Naturvölker? Unglaublich interessante Fragen, die der Simmel en passant gleichsam in diesem, einem der schönsten Kapitel für meine Wahrnehmung, in diesem traumhaften Kapitel über das Geheimnis und seine und die geheimen Ordnung herausarbeitet. Er kommt also, das machen wir dann das nächste Mal, auf den Schmuck und er kommt auf den Brief und ich würde gerne ergänzen, auf das Tagebuch. Zwei Kommunikationsgestalten, in denen diese Geheimnishaftigkeit spezifisch durchbrochen wird und mit dem Tagebuch, nicht, dass Sie denken, wir entfernen uns zu weit aus der Schule, mit dem Tagebuch geraten wir ja in einen hochinteressanten Kontext, den wir in der Pubertät sozusagen besonders ausgereift bekommen. Und wir können darüber nachdenken, warum eigentlich pubertierende Kinder eine so hohe Neigung entwickeln, dem Tagebuch ihr Geheimnis anzuvertrauen. Vielen Dank für heute.